ARD. Brontosaurier, T-Rex, Brachiosaurus, Velociraptor. Fast alle Kinder fahren auf Dinos ab. Naja, und wir Erwachsenen eigentlich auch, oder? Schon allein dieses Drama vor 66 Millionen Jahren. Asteroideneinschlag, bam, alle weg. Vor kurzem war oder ist noch Teil 7 von diesen Jurassic-Filmen im Kino. Da kommt Mirasaura Graufogeli gerade recht. Der neu entdeckte Wundersaurier. Was an Mirasaura so besonders ist, ja spektakulär, das wollen wir klären und auch mal grundsätzlich fragen. Wie schafft das die Paläontologie, aus ein paar Steinbrocken mit Knochenabdrücken drauf, dass man da ein lang verschwundenes Tier wieder auferstehen lässt?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Hallo, ich bin Birgit Magira und Antworten auf diese Frage bekomme ich gleich von einem der Mitentdecker von dem neuen Wundersaurier. Aber erstmal, wie sah der eigentlich aus?
Ein kleiner, wendiger Saurier, der auf den Ästen von Bäumen rumturnt. So kann man sich das wunderliche Tier Mirasaura Graufogeli vorstellen. Er sah ein bisschen so aus wie ein Mini-Krokodil, das sich den Bauch vollgefressen hat und war so klein, dass er auf einer Handfläche oder bei großen Exemplaren auf einem Unterarm Platz hat. Das Besondere, sein auffälliger Rückenkamm. Weit nach oben konnte Mirasaura ihn aufstellen, so hoch wie der ganze Körper lang war. Farbig muss der Kamm gewesen sein und gemustert, vielleicht braun, gelb, weiß gestreift. Und weil die Struktur dieses Kammes sehr besonders ist, haben die Entdecker diese Sauriergattung Mirasaura genannt. Wunderreptil.
Einer der Entdecker von diesem Wunderreptil ist Professor Dr. Rainer Schoch, Paläontologe am Staatlichen Naturkundemuseum Stuttgart. Wir starten mal am Anfang mit der Fundgeschichte selbst. Mirasaura ist ja eigentlich schon in den 1930er Jahren gefunden worden, aber dann eben doch nicht. Wie kam's?
Also diese Sammlung wurde vor eben 90 Jahren begonnen zu sammeln, zusammenzutragen, und zwar von einem Herrn Louis Graufogel, einem Elsässer Unternehmer, der ja sehr viele Fossilien gesammelt hat, und er hat über 30.000 Funde gemacht im Elsass. Und das allermeiste von diesen Funden waren eben keine Saurier oder Wirbeltiere, sondern entweder Pflanzen und dann aber auch sehr viele Insekten. Und ein Kollege von uns hat vor 5 Jahren diese Sammlung tatsächlich durchforstet nach unbekanntem Material, was also noch nicht bestimmt war. Das war natürlich das Wenigste, das waren nur vielleicht ein paar Kisten, wo immer ein Fragezeichen stand. Und da gab es Funde, die bestanden aus diesen merkwürdigen Hautstrukturen dieses neuen Reptils. Und diese Hautstrukturen sehen eigentlich aus, je nachdem, wer draufschaut. Also ein Insektenkundler wird sagen, oh, das sieht ja aus wie ein Insektenflügel. Während ein Pflanzenforscher wird sagen, ja, das könnte auch ein Blatt sein. Und so wurden diese Funde über 80 Jahre hin und her geschoben, von Fachgebiet zu Fachgebiet. Und jeweils hat dann der Experte gesagt, nee, das ist nicht mein Bereich, bis wir festgestellt haben, dass an diesen merkwürdigen Strukturen, an einem einzigen Fossil, auch ein Skelett dran hing. Das heißt, da wurde mit einem Schlag klar, diese komischen Blatt- oder flügelartigen Strukturen gehören zur Haut eines Reptils. Und die hingen oder wuchsen quasi aus dem Rücken raus.
Aber nochmal, um es zu verstehen, da standen jetzt ein paar Jahre lang im Museum in Stuttgart Kisten rum mit einem großen Fragezeichen drauf, müssen wir uns mal drum kümmern, richtig?
Genau.
Beschreiben Sie uns doch bitte nochmal ganz genau, was man auf diesem Stein, auf diesem Fossil sieht, was da eigentlich zu sehen ist.
Ja, heute sieht man tatsächlich das Skelett, also einen Rumpf mit Wirbeln und Rippen, Rippenkorb und vorne ein Kopf, den wir allerdings erst freilegen mussten. Und dieser Kopf sieht zunächst aus wie der Schädel von einem kleinen Vogel. Also riesige Augenöffnungen, eine große Hirnschale, vorne ein spitzer kleiner Schnabel, hinten ein paar Zähnchen, das ist der Unterschied zu den Vögeln, und vorne allerdings auch eine Facette für einen Hornschnabel. Das ist also, was man vom Skelett her sieht. Auf den ersten Blick würde man an einen kleinen Vogel denken. Und das Merkwürdige ist nun, dass entlang des Rückens verlaufen sehr lange Auswüchse, die eigentlich auf den ersten Blick aussehen wie lange Federn. Nur kommen die eben nicht an den Armen raus, die eigentlich relativ kurz sind bei diesem Tierchen. Die sehen eher aus wie die Arme von einer Echse. Sondern diese Auswüchse, die wachsen aus dem Rücken raus. Also die waren quasi Hautanhänge, die vermutlich steif nach oben standen.
Also so ein riesengroßer Rückenkamm, sehr weit hoch im Vergleich zur Körpergröße. Jetzt habe ich hier ein Bild vor mir, das auch vom Museum in Stuttgart veröffentlicht worden ist. Da denkt man, das ist wie so eine Art Mini-Krokodil, sieht es aus. Und dieser Flügel, der ja kein Flügel ist, auf dem Rücken, hat so schöne Streifen in Orange und Schwarz und Weiß. Haben Sie sich das ausgedacht oder konnte man das auch daraus lesen?
Also man kann sehr vieles rauslesen. Natürlich, wenn wir so ein Tier rekonstruieren, dann müssen wir das ja lebendig darstellen, müssen also durchaus Dinge hinzudichten. Wir machen das natürlich kontrolliert, wie wir sagen, also eine kontrollierte Spekulation. Wir wissen, dass dieses Rückensegel sehr viele Pigmente enthalten hat. Wir haben auch durchaus Muster in diesen Pigmenten gesehen. Allerdings können wir nicht sagen, was das für eine Farbe hatte. Also das ist sozusagen der Punkt, an dem wir dann uns entscheiden müssen. Ist es grün oder braun oder rot? Und das ist dann ja eine Festlegung von uns, eine Spekulation von uns. Aber dass dieser Kamm pigmentiert war, das wissen wir sicher.
Und was ist jetzt genau das Besondere an diesem Kamm? Es werden ja im Jahr, ich sag mal, Dutzende Saurierarten neu entdeckt. Und selten schreit man so laut Hurra wie jetzt bei Mirasaura. Was ist so toll an diesem Tier?
Also wir haben Hurra geschrien, wir haben aber uns vor allem, ja, wir haben gerätselt, was ist das eigentlich? Und das ist das Spannende, dass man ja im Tierreich selten mal auf ein Organ stößt, das völlig neuartig ist, das man vorher noch nie gesehen hat, das also für diese Tiergruppe einzigartig ist. Und wir wissen alle, Säugetiere haben Haare, die uns schützen, als Fell zum Beispiel, gegen Wärmeverlust. Reptilien haben Schuppen, um die Haut fester zu machen, wenn sie sich irgendwo durchbewegen, damit die Haut nicht aufgeschürft wird. Und Vögel haben Federn, die heute zum Fliegen benutzt werden und früher bei den Dinosauriern, die auch schon Federn hatten, auch eine Wärmeisolation waren. Und was wir hier haben, ist etwas Viertes. Wir haben eine ganz neue Hautstruktur, die auf den ersten Blick aussieht wie eine Feder, aber völlig anders konstruiert ist. Und wir haben sozusagen ein neues Organ entdeckt, das vielleicht eine Verwandtschaft hat mit Federn und Schuppen, das aber quasi eine eigene neuartige Bildung bei dieser Tiergruppe war, die lange ausgestorben ist.
Und haben Sie schon eine Idee, wozu das nütze war?
Also das ist natürlich das große Problem, dass wir quasi das Tier nicht beobachten können bei seiner täglichen Aufenthalt, sagen wir mal, in dem Wald, in dem es gelebt hat. Wir wissen, es hat auf Bäumen gelebt. Und wir können nur mutmaßen, was sozusagen diese Struktur, diese riesige Struktur, die das Tier ja von der Form her ganz anders hat aussehen lassen als eine normale Echse, was diese Struktur eigentlich geleistet hat. Also es ist möglich, dass sich das Tier größer machen wollte. Das heißt zum Beispiel vor Fressfeinden schützen wollte, indem es sich einfach so groß gemacht hat, dass die Tiere abgeschreckt wurden, die es hätten fressen können. Oder das Gegenteil, vielleicht sogar irgendwelche Muster auf diesem Segel hatten, die es aussehen ließen wie ein Blatt. Also vielleicht eine Art von Camouflage, eine Täuschung, ein Versteckspiel sozusagen. Es kann natürlich auch sich immer um Männchen handeln, um männliche Tiere, die die Weibchen anlocken wollten. Und dazu müsste man natürlich nachweisen können, dass es auch Tiere ohne Rückenkamm gab. Das haben wir bisher nicht gefunden. Also diese drei Möglichkeiten sehen wir.
247 Millionen Jahre, ist es richtig? So ungefähr haben Sie dieses Fossil datiert. Das müsste ziemlich am Anfang der Saurierzeit sein, also wirklich uralt. Was bedeutet dieser Fund jetzt für die Geschichte der Saurier? Muss die neu geschrieben werden?
Also so weit müssen wir nicht gehen. Die Geschichte ist vor allem eben wegen dieses neuen Organs, würde ich es nennen, dieser Federalternative, so spannend gewesen für die Editoren von Nature auch. Die Geschichte muss nicht umgeschrieben werden, aber wir haben hier ein Tier, das in einem Wald gelebt hat, zu einer Zeit, als die Wälder wieder zurückkamen. Vor 250 Millionen Jahren, also wenige Millionen Jahre vor unserem Tier, hat sich eine ganz große Klimaveränderung, eine Klimakatastrophe vollzogen. Die schwerste in den letzten 500 Millionen Jahren, die ausgelöst wurde durch heftigen Vulkanismus und enormen CO2-Ausstoß durch Vulkane. Und diese starke Klimaveränderung führte weltweit zum Sterben von Riffen und Wäldern und zum Aussterben vieler Tier- und Pflanzenarten. Und wie es immer so ist, bei jeder Krise oder in jeder Katastrophe gibt es natürlich viele Verlierer, aber es gibt auch Gewinner. Und die Gewinner dieser Krise vor 250 Millionen Jahren waren die Reptilien. Und wir haben hier eines von tausenden Beispielen von einer neuen kleinen Reptilgruppe, die ja zum Beispiel Waldbewohner wurden und die im Wald sich ausgebreitet haben. Und wir haben Verwandte von Mirasaura in Italien gefunden, aber auch in Kirgisien. Das heißt, die waren sehr weit verbreitet.
Sie haben vorhin so lapidar gesagt, wir wissen, die haben auf Bäumen gelebt. Gleichzeitig haben Sie den schönen Begriff kontrollierte Spekulation mit reingebracht. Also man kann vieles aus den Fossilien rauslesen, anderes muss man sich dazu denken. Wie kann man rauslesen aus so einem Fossil, dass das entsprechende Tier auf einem Baum gelebt hat?
Das ist natürlich auch wiederum eine Unterstellung, eine Hypothese, aber die ist recht gut abgesichert. Dadurch, dass wir einerseits die Funde von Mirasaura alle in einem Waldökosystem gemacht haben. Das heißt, das sind Gesteine, Sandsteine, Tonsteine, die in einem kleinen Flussdelta abgelagert wurden, das sehr stark bewaldet war. Und wir haben also überall die Pflanzen rumliegen. Und diese Skelette mit diesen Hautanhängen wurden also in diesen pflanzenreichen Schichten gefunden. Da könnte man sagen, ja gut, vielleicht war das trotzdem nur ein Tier, das auf dem Boden gelebt hat, aber es hat Greifhände. Also man hat an den Hand- und Fußskeletten dieselben anatomischen Merkmale wie bei einem Chamäleon zum Beispiel. Das heißt, wir können wirklich zeigen, dass die Hand so konstruiert war, so umkonstruiert war durch die Evolution, dass die Tiere sehr gut Äste umgreifen konnten.
Was noch können Sie als Fachmann aus einem Stein oder einem Abdruck rauslesen, wo unser einer als Laie sagt, ja, sieht schön aus, fertig?
Naja, das ist für uns auch ein ständiges Rätseln, aber auch ein ständiges Treppensteigen. Man kommt immer eine Stufe höher mit jedem neuen Fund. Man muss zunächst sehen, dass Fossilien extrem selten sind. Also vielleicht nur jedes millionste Tier oder jede millionste Pflanze bleibt jemals als Fossil erhalten. Und dann eben meistens sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn ein Saurier über eine Schlammfläche gelaufen ist, konnte der Fußspuren erzeugen, die fossil erhalten geblieben sind. Die erzählen uns zwar nicht, wie das Tier aussah, aber wie es sich bewegt hat. Und wenn wir dann diese Füße abgleichen, die wir als Abdrücke haben mit Skelettfunden, die wir möglichst auch in der Nähe machen oder in gleich alten Schichten, dann können wir schon drauf schließen, wie das Tier ausgesehen hat. Und in vielen Fällen ist es so, dass uns die Tiere, die wir fossil finden, bereits recht gut bekannt sind, weil wir ja schon seit über 400 Jahren Paläontologie betreiben. Es kommt aber doch auch immer wieder vor, dass man ganz merkwürdige Fossilien findet, die eben eine neue Tiergruppe darstellen, die man bisher noch nicht kannte. Und so ein bisschen so war das jetzt auch mit Mirasaura und den Körperanhängen. Genau.
Was weiß man noch über dieses Tier? Was haben die gefressen? Was können Sie da noch alles rauslesen?
Also zunächst war das kein sehr großes Tier. Wie gesagt, vielleicht 20, 30 Zentimeter lang. Der Schnabel, der sehr merkwürdig aussieht, hatte vorne sehr wahrscheinlich so eine Spitze aus Horn. Das heißt, es war vermutlich konstruiert, um kleine Insekten aus Baumlöchern rauszuholen. Die Zähne hinten waren sehr klein und auch nur auf den hinteren Bereich des Kiefers beschränkt. Also das wird kein Tier gewesen sein, das jetzt große Tiere zerlegt hat, sondern das hat kleine, möglichst vielleicht kleine Insektenlarven aufgepickt und dann eben wahrscheinlich auf den Bäumen.
Wie geht's jetzt weiter? Das Fundstück ist mittlerweile fast 100 Jahre alt in den Vogesen. Ist da noch mehr zu holen? Geht man da jetzt wieder hin und schaut, ob da noch mehr rumliegt? Oder schauen Sie noch mal in Ihren Schubladen, was da sonst noch so ist?
Also im Grunde geht's in alle Richtungen weiter. Natürlich werden jetzt die Kollegen in Kirgisien oder wo auch immer man Skelette aus diesen Trias-zeitlichen Schichten hat, genau hinschauen und schauen, ob es solche Hautstrukturen auch gibt dort. Wir werden weiter schauen, wie passt dieses Tier jetzt in den Stammbaum der Reptilien. Rein, genau. Und natürlich wollen wir zurück zu den Fundstellen. Die sind seit langer Zeit zugewachsen. Wir haben jetzt mit der Lea Grauvogel, der Tochter des Finders, auch eine Exkursion dorthin gemacht und diese Steinbrüche zum ersten Mal gesehen. Das heißt, wir werden da schauen, ob man da weitergraben kann. Und dann wollen wir natürlich auch letztlich die Umwelt rekonstruieren. An diesen speziellen Stellen, wo diese Steinbrüche angelegt wurden, waren ja ganz bestimmte Habitate, in denen das Tier gelebt hat. Und das wollen wir alles ja rekonstruieren können. Das heißt, es geht nicht nur um das einzelne Tier und seine Stellung im Stammbaum der Reptilien, sondern durchaus um die Umwelt von damals, auch letztlich um die Landschaftsgeschichte und auch um die Klimageschichte.
Und wann kriegen wir als Besucher, Besucherinnen im Staatlichen Naturkundemuseum in Stuttgart so einen extra Raum mit Mirasaura zu sehen? Wann dürfen wir kommen?
Also wir haben den großen Luxus, dass wir in Stuttgart in unserem Museum so viele tolle Objekte haben, dass wir gar keine extra Räume für die spannenden Objekte machen können, weil es so viele sind. Aber Mirasaurier wird gezeigt werden und schon ab dem 17. Oktober. Da werden wir nämlich eine Ausstellung machen über die Klimakatastrophe, die ich bereits erwähnt hatte in der Trias. Und Mirasaurier wird da ein Beispiel sein und natürlich ein Highlight, wo wir versuchen, diesen Wald im Elsass zu rekonstruieren und das Tier auch als Modell zu präsentieren.
Mirasaurier grauvogeli, neu entdeckt von unter anderem Professor Dr. Rainer Schoch, veröffentlicht in der Zeitschrift Nature, zu bewundern demnächst im Naturkundemuseum in Stuttgart. Vielen Dank fürs Gespräch und all die Informationen, dass Sie uns dieses neue alte Tier vorgestellt haben.
Ich danke Ihnen.
Und danke euch fürs Zuhören bis hierher. Aufbruch in die Welt der Saurier, so heißt die Ausstellung, die ab Mitte Oktober zu sehen ist im Stuttgarter Naturkundemuseum. Machen wir gerne Werbung dafür. Link zum Museum steht auch in den Shownotes. Wir freuen uns natürlich über ein Abo oder eine gute Bewertung, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Ich bin Birgit Magira und vielleicht gehe ich ja doch noch in den aktuellen Teil von Jurassic Park, Jurassic World heißt, mitsamt ein paar gut animierten Velociraptoren. Bis demnächst.